zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Vielen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich, dass ich heute Abend zumindest per Video bei Ihnen sein kann. Und ich freue mich, dass ich Ihnen so ein bisschen darüber berichten kann, wie der Zusammenhang aussieht zwischen der Nutzung von sozialen Medien und unserer psychischen Gesundheit, vor allen Dingen von der von Kindern und Jugendlichen. Und freue mich auch auf die Diskussion im Anschluss. Wie Sie alle wissen, verbinden uns heutzutage die unterschiedlichsten technischen Geräte mit der Online-Welt. Und die Seiten, die wir besonders häufig dabei aufsuchen, sind natürlich soziale Medien, von denen es mittlerweile die unterschiedlichsten Arten und Formen gibt. Per Definition sind soziale Medien Plattformen, die uns die Möglichkeit geben, eigene Inhalte zu erstellen und uns mit anderen Nutzenden zu verbinden und Beziehungen aufzubauen. Gehen wir von der engen Definition von sozialen Medien aus, meinen wir wirklich die klassischen Netzwerkplattformen Facebook, Instagram und Co. Gehen wir von der etwas breiteren Definition aus, meinen wir auch die Messenger-Dienste. Im Rahmen des Diskussionspapers, auf das gerade schon mehrfach hingedeutet wurde, haben wir genau diese breitere Definition uns vorgenommen. Wir wissen, dass mittlerweile mehr als 5,4 Milliarden Menschen weltweit soziale Medien nutzen. In Deutschland sind es gute 65 Millionen, die täglich ungefähr 2,5 Stunden mit der Nutzung auch verbringen. Manche weniger, andere mehr. Wir wissen natürlich auch, dass Kinder und Jugendliche soziale Medien nutzen. Mindestens einmal pro Woche sind es 10% der 6- bis 7-Jährigen. Bei den 12- bis 13-Jährigen liegen wir bereits bei ungefähr 71%. Auch täglich werden soziale Medien von Kindern und Jugendlichen oft genutzt. Wenn wir uns die täglichen Nutzungszahlen genauer anschauen, so landen wir an Schul- und Werktagen ungefähr bei 2 Stunden 40. An Wochenenden und Feiertagen sind es fast 4 Stunden, die Kinder und Jugendliche vor unterschiedlichen sozialen Medien verbringen. Interessant an dieser Stelle ist anzumerken, dass in den meisten AGBs der sozialen Plattformen steht, dass eigentlich die Nutzung für Personen nur ab 13 Jahren erlaubt ist. Dass dies nicht der Realität entspricht, sehen wir allein schon an dieser Folie mit den Zahlen für Deutschland. Was uns wiederum besonders Sorge macht, ist die Tatsache, dass mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche in Deutschland zum riskanten Nutzungsverhalten von sozialen Medien neigen. Und die riskante Form ist die Vorstufe der Suchtartigen, zu der wiederum 300.000 Kinder und Jugendliche tendieren. Was genau ist die suchtartige Nutzung von sozialen Medien? Hier ein kurzer Überblick über typische Merkmale oder Symptome. Zum einen die Sadienz, also die Tatsache, dass man ständig mit der Nutzung beschäftigt ist, entweder in seinen Gedanken oder aktiv mit dem entsprechenden Gerät. Die Toleranzentwicklung, also die Tatsache, dass man nach und nach immer mehr und mehr Zeit online verbringen muss, um die gleichen positiven Emotionen zu erleben wie zuvor bei einer geringeren Nutzungszeit. Stimmungsmodifikation, also der ständige Rückgriff auf die Nutzung, wenn man schlecht gelaunt ist und seine Stimmung wieder verbessern möchte. Rückfälle, die entstehen, wenn man bewusst versucht, seine Nutzungszeit einzuschränken, das allerdings nicht schafft und in die alten Muster wieder zurückfällt. Entzugssymptome, sowas wie Nervosität, Ängstlichkeit, körperliches Unbehagen, wenn gerade die Nutzung nicht möglich ist. Und Konflikte mit der Außenwelt aufgrund der intensiven Nutzung und somit der Vernachlässigung von Verpflichtungen offline. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie hängt diese Art der Nutzung oder insgesamt auch die Nutzung von sozialen Medien mit der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zusammen? Das habe ich versucht für Sie im Rahmen so eines kleinen Kreislaufs oder Teufelskreises, kann man das auch bezeichnen, zusammenzufassen. Wir wissen, dass die Nutzung sich in aktiv und passiv unterscheiden lässt. Bei der passiven Nutzung geht es darum, dass man keine eigenen Inhalte erstellt und auch nicht direkt mit anderen Nutzenden interagiert, sondern man schaut sich an, was die anderen auf sozialen Medien so tun. Und wir wissen, dass die meisten Nutzenden dazu tendieren, positive Inhalte hochzuladen. Bilder vom Urlaub, Treffen mit Freunden, Momente, wenn sie glücklich gewesen sind und sie entsprechend mit der Online-Welt teilen möchten. Wenn wir nun rein passiv all diese schönen Bilder anschauen, bekommen wir schnell das Gefühl, dass die anderen ein wirklich schönes und erfülltes Leben führen sollten. Und der Mensch, ein soziales Wesen, neigt zu automatisch ablaufenden sozialen Vergleichen. Und so vergleichen wir das Idealbild vom Leben der anderen mit dem eigenen Leben, bei dem wir natürlich wissen, dass nicht immer alles ideal verläuft, dass es vielleicht Herausforderungen, Probleme, Aufgaben gibt, die wir nicht so toll finden. Und bei so einem Vergleich kommt es nicht selten zustande, dass wir schlechter abschneiden als die anderen, das Gefühl bekommen, unser Leben ist gar nicht so schön wie das von anderen. Und das führt dazu, dass wir Neid empfinden. Neid kann wiederum der psychischen Gesundheit schaden. Auf der anderen Seite haben wir die aktive Nutzung. Sie kann dazu beitragen, wenn wir diejenigen sind, die die ganzen schönen Inhalte hochladen, dass wir durch die Likes und die positiven Kommentare der anderen das Gefühl bekommen, populär, beliebt, sozial unterstützt zu sein. Und das kann der psychischen Gesundheit ganz gut tun. Allerdings kann die aktive Nutzung auch dazu beitragen, dass man Flow empfindet. Flow ist ein Zustand, bei dem man sich vollständig auf eine Aufgabe fokussiert, dabei Spaß, Freude empfindet, sich nur noch mit dieser einen Tätigkeit beschäftigen möchte und alles andere um sich herum vergisst. Und so ein Zustand ist schön, kann sich beim Nutzen von sozialen Medien einstellen, aber da ist ein kleiner Haken. Längerfristig betrachtet kann dieser Zustand dazu beitragen, dass man eine starke emotionale Bindung an die sozialen Medien, den Ort, wo man das ganze Schöne erlebt, entwickelt. Und das wiederum ist ein prädisponierender Faktor, ein Faktor, der die suchtartige Nutzung fördert. Und sie wiederum schadet der psychischen Gesundheit. Und wir wissen aus Längsschnittstudien, dass auch die soziale Unterstützung online längerfristig diese emotionale Bindung fördern kann und somit auch zur Suchtentwicklung beiträgt. Und somit, egal wie wir wenden und drehen, aktiv oder passiv, längerfristig betrachtet, schadet die Nutzung der psychischen Gesundheit. Was genau bedeutet das? Hier ein paar Beispiele aus aktuellen Studien zu Kindern und Jugendlichen. Es kann zu Anstieg von Depressionen, Angst und Stresssymptomen kommen, Essstörungen, Schlafprobleme, Körperbildunzufriedenheit bis hin zu suizidalen Verhalten und suizidalen Gedanken. Positive Aspekte, so etwas wie Aufmerksamkeit, Lebenszufriedenheit, Selbstwertgefühl, sinken. Und wir wissen natürlich, dass die psychische Gesundheit ein grundlegender Faktor ist für viele andere Entwicklungsschritte im Leben des Menschen. Und auch für die Tatsache, ob man in der Lage ist, in stressreichen Situationen funktionale Bewältigungsstrategien anzuwenden oder nicht. Wir wissen, dass zwischen all diesen Aspekten Wechselwirkungen bestehen. Und entsprechend, wenn die psychische Gesundheit leidet, leiden auch die anderen Entwicklungsaspekte. Soziale, emotionale, kognitive, motorische, all die anderen Entwicklungsschritte sind betroffen. Fairerweise muss man natürlich sagen, viele der Studien, auf denen diese Schlussfolgerungen aufbauen, die uns bislang vorliegen, sind querschnittlich. Querschnittstudien sind solche, die Daten zu einem Messzeitpunkt erheben und somit Schlüsse über Zusammenhänge zulassen, aber nicht über Kausalitäten. Es gibt aber bereits einige Längsschnittstudien, die auf jeden Fall Hinweise zu Ursache-Wirkung-Beziehungen geben und es gibt erste Interventionsstudien, die klare kausale Schlüsse ermöglichen. Interventionsstudien oder Experimentalstudien, wie wir sie auch nennen, sind solche, bei denen wir eine Variable bewusst manipulieren, verändern, zum Beispiel die Nutzungszeit von sozialen Medien und uns dann anschauen, wie sich andere, davon abhängige Variablen ebenfalls verändern, zum Beispiel die der psychischen Gesundheit. Damit Sie besser verstehen können, was ich meine, habe ich Ihnen ein Beispiel einer solchen Studie mitgebracht. Eine Intervention, die wir bei mir im Team 22 publiziert haben und aktuell sind wir dabei, eine ganze Reihe weiterer solcher Interventionen durchzuführen. Was wir gemacht haben, war Folgendes. Wir haben eine Gruppe an Social-Media-Nutzenden, alles junge Erwachsene in Deutschland genommen und sie randomisiert, also per Zufall nach Alter und Geschlecht, 4 Gruppen zugeordnet. Die erste Gruppe war unsere Kontrollgruppe, sie bekam keine spezifische Aufgabe. Die 3 anderen waren unsere Interventionsgruppen. In der ersten warten wir die Teilnehmenden ihre Social-Media-Nutzungszeit für 2 Wochen, um 30 Minuten zu reduzieren. In der zweiten Gruppe warten wir die Teilnehmenden, mehr körperlich aktiv zu sein, um 30 Minuten pro Tag für die 2 Wochen. Denn wir wissen, Sport ist ein wichtiger Schutzfaktor der psychischen Gesundheit. In der dritten Gruppe haben wir die beiden Bedingungen kombiniert. Weniger Social Media, mehr Sport. Und dann haben wir zu 6 Messzeitpunkten Daten erhoben mit Fragebögen. Und zwar zu Beginn, nach einer, nach 2 Wochen, nach einem Monat, nach 3 und nach 6. Schauen wir uns ein paar beispielhafte Ergebnisse an. Zunächst einmal die Lebenszufriedenheit unserer Teilnehmenden. Grau ist die Kontrollgruppe, grün die 3 Interventionsgruppen, rot die 2 Wochen der Intervention. Was wir hier sehen ist, wenn wir uns nur die Einzelbedienungen anschauen, die Reduktion der Social-Media-Nutzungszeit ist ein wenig wirksamer als die körperliche Aktivität. Die beste Wirksamkeit und auch die stabilste über die Zeit zeigt wiederum die Kombination der beiden Bedienungen. Ähnlich sieht es in der Grafik darunter mit dem subjektiven Glücksempfinden aus und auch mit der Verbesserung hinsichtlich der Depressionssymptome und der psychischen Belastung durch die Pandemie, die wir erlebt haben, denn die Untersuchung fiel genau in diesen Zeitraum. Die Ergebnisse waren stabil über die 6 Monate der Untersuchung hinweg und zeigen uns, dass es notwendig ist, einerseits die Nutzungszeit von sozialen Medien zu reduzieren, bewusst und kontrolliert, und auf der anderen Seite alternative Aktivitäten im Offline zu fördern, die dazu beitragen, dass wir positive Emotionen empfinden und somit die Notwendigkeit reduzieren, nach diesen positiven Emotionen online zu suchen. Und auf der Grundlage dieser und auch weiterer Ergebnisse, die wir mittlerweile haben, sind wir im Rahmen des Diskussionspapers zu dem Schluss gekommen, dass es dringend notwendig ist, das Vorsorgeprinzip anzuwenden. Und dieses Prinzip besagt, wenn es einen wissenschaftlich begründeten Verdacht gibt, dass es zu einem Schaden für die psychische oder insgesamt für die menschliche Gesundheit kommen kann, die empirische Lage aber noch nicht so weit ist zu sagen, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens oder wie groß wird er ausfallen, wenn er da ist, sollten die zuständigen Akteure auf jeden Fall Maßnahmen überhaupt erst gegen das Risiko des Schadens ergreifen. Und basierend hierauf haben wir unsere Handlungsempfehlungen formuliert, und zwar im Rahmen eines abgestuften, altersabhängigen und multidimensionalen Ansatzes, denn wir müssen hier von unterschiedlichen Richtungen greifen. Und was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Unmut auslösen, kann ich gut verstehen, aber wir fordern Altersbeschränkungen für die Nutzung von sozialen Medien. Und zwar keine sozialen Medien für Kinder unter 13 Jahren. Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, aus der Kinder- und Jugendpsychologie, dass in diesen 13 Jahren so viele Dinge in der Entwicklung passieren, die grundlegend sind für das gesamte weitere Leben des Menschen, dass wir unbedingt in dieser sensiblen Phase die Kinder vor den negativen Einflüssen von Social Media schützen müssen. Ab 13 Jahren müssen wir Kinder langsam an die sozialen Medien heranführen. Mit elterlicher Begleitung. Wir wissen natürlich, soziale Medien sind gekommen, um zu bleiben. Sie werden nicht morgen verschwinden. Also müssen wir den Umgang damit, den kompetenten Umgang damit schulen. Nichts anderes machen wir ja im Rahmen von Fahrschulen. Wir lassen die Kinder nicht sofort ans Steuer. Sie gehen in die Fahrschule, sie fahren mit dem Fahrlehrer, mit ihren Eltern beim begleiteten Fahren. Und so sollte es auch bei sozialen Medien sein. Und damit wir das auch anwenden können, müssen wir unterschiedliche Bereiche einbeziehen. Erstmal technische Infrastrukturen. Die Anbieter sollten verpflichtet sein, digitale Altersverifikationen einzusetzen, Zugangsbeschränkungen wirklich gesetzmäßig durchzusetzen. Personen unter 18 Jahren brauchen bestimmte Inhalte gar nicht erst zu sehen, personalisierte Werbung, Partneranzeigen oder auch Push-Nachrichten als Beispiele. Eltern sollten die Möglichkeit haben, die Nutzung ihrer Kinder im Netz zu kontrollieren. Sie sollten einen Account anlegen können, mit dem sie die anderen Plattformen, auf denen ihre Kinder Mitglied sind, einsehen können und sehen können oder beziehungsweise bestimmen können, wie lange sollte mein Kind diese Plattform nutzen und vor allen Dingen, wer sollte Kontakt mit meinen Kindern aufnehmen. Wir wollen ja auch nicht, dass unsere 13-jährige Tochter von einem fremden Mann auf der Straße angesprochen oder sogar mitgenommen wird. Genau das sollte auch nicht in der Online-Welt passieren. Und die Plattformen sollten auch automatische Unterbrechungen einführen. So etwas wie nach einer Stunde Nutzungszeit, dass einem jungen Menschen angezeigt wird, hey, du bist seit einer Stunde online. Möchtest du wirklich weitermachen? Und nur wenn man bewusst Ja sagt, sollte man weitergelassen werden, um im Grunde diesen negativen Impuls überhaupt erst zu unterbrechen. Natürlich müssen wir die Bildungseinrichtungen einbeziehen, den Ort, an dem Kinder und Jugendliche einen Großteil ihres Tages unter der Woche verbringen. Und hier sprechen wir ganz klar für ein Smartphone-Nutzungsverbot im Rahmen des schulischen Unterrichts aus. Nicht, wenn sie wieder nach Hause gehen, aber wenn sie, keine Ahnung, 5 oder 6 Stunden in der Schule verbringen. Wir brauchen einen digitalen Bildungskanon im Sinne von, dass wir das Thema Social-Media-Nutzung, Chancen, Risiken, Suchtprävention im Rahmen von unterschiedlichen Fächern einfließen lassen. Dafür müssen wir natürlich das Fachpersonal schulen, ist klar. Wir sollten auch den Einsatz von Social Media im Unterricht auf das Nötigste minimieren und wirklich uns fragen, ist das notwendig? Hat es vielleicht mit dem Unterricht auch ganz gut in den letzten Hunderten von Jahren geklappt ohne Social Media? Und wir können das Ganze natürlich nicht umsetzen, wenn wir nicht die Akteure, die Experten auf diesem Gebiet einbeziehen. Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte. Wir brauchen viel mehr gesellschaftliche Aufklärung im Sinne von großen Public Health Aufklärungskampagnen, die Eltern wirklich klare Handlungsempfehlungen an die Hand geben. Wir brauchen viel mehr Beratungsangebote niederschwelliger Art. Und ein Punkt, der mir natürlich als Forschenden besonders am Herzen liegt, wir brauchen ganz, ganz dringend mehr finanzielle Förderung von unabhängigen Studien, von Interventionsstudien vor allen Dingen, die uns kausale Schlüsse ermöglichen. Ich kann Ihnen ein Lied davon singen, wie viele meiner Anträge auch bei großen Geldgebern der DFG beispielsweise abgelehnt wurden, genau zu diesem Thema. Unter anderem mit dem Hinweis, das Thema ist nicht relevant genug. Ich hoffe, dass man jetzt langsam merkt, wie relevant das ist. Wir brauchen eine Institutionalisierung dieses Forschungszweigs. Wir brauchen einen verbesserten Zugang zu den Daten über die sozialen Medien verfügen. Ich weiß ebenfalls aus Erfahrung, dass solche Anfragen von den Plattformen gar nicht erst beantwortet werden. Und wir müssen diese Schritte nun nach und nach langsam angehen, in die Realität umsetzen. Und dabei brauchen wir natürlich eine permanente Begleitung durch wissenschaftliche Evaluation, um zu verstehen, ob das, was wir uns da theoretisch überlegt haben, realisierbar ist. An welchen Stellen müssen wir was ändern? Vielleicht haben wir uns was Gutes überlegt. Wir müssen das natürlich evaluieren, das ist klar. Und nur so haben wir die Möglichkeit, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen heute im Zeitalter der digitalen Revolution zu schützen, sie gleichzeitig zu befähigen zu einem kompetenten Umgang mit sozialen Medien und ihnen letztendlich ein angemessenes digitales Teilhabe zu ermöglichen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich auf Ihre Fragen, freue mich auf die Diskussion und hoffe, dass ich Ihnen genug Input geliefert habe. Ich weiß, dass einige Aspekte vielleicht ein wenig extrem sind, aber das ist so gedacht. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für den Input. Sie haben es alle gesehen und gehört, Smartphone-Verbote unter 13. Wie sehen Sie da die technischen Möglichkeiten? Also zum einen mal, wir haben es vorhin schon gehört, vielleicht reagieren verschiedene Eltern ja auch unterschiedlich. Ne? Also die einen sagen, ah, mein Kind kann ab 5 schon ein Smartphone haben, kein Problem. Die anderen sagen, bloß vielleicht erst ab 15, das ist ja das eine. Aber gibt es überhaupt also wirklich technische Möglichkeiten, so was Frau Preilowska ja zum Beispiel gesagt hat mit Verifikation oder sonstige?
Wie viele Stunden habe ich Zeit zu antworten? Kurze Antwort, natürlich gibt es gewisse Möglichkeiten, aber die Technologie ganz sicherlich nicht als eine Allheillösung und auch schon gleich gar nicht one fits all, dass man mit einer Maßnahme alle möglichen Probleme, Fragestellungen in den Griff kriegt. Wir haben ja gerade im Vortrag das ein oder andere angerissen, das können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen. Altersverifikation, das ist etwas, was über die EU mit der sogenannten EU-ID-Wallet kommen wird, was verpflichtend als Technologie eingeführt wird, inwieweit die Hersteller dann verpflichtet werden oder die Anbieter verpflichtet werden, den Zugang zu den Medien eben zu sperren, bis man eben gesagt hat, ich bin über 16 oder was auch immer gefordert ist. Das ist halt dann der nächste Schritt. Also wir können Technologie verschiedenster Art, und ich kann das gerne nachher noch mal ein bisschen da und dort ausführen, was es schon alles auch gibt, was viele vielleicht gar nicht wissen, was man schon machen kann. Aber die Vielzahl der Dinge sicherlich nicht. Und natürlich, das muss ich jetzt auch gleich sagen, habe ich schon sehr gezuckt, weil ich doch viele Kinder kenne, die denen die Haare zu Berge stehen würden, wenn sie hören, Handyverbot bis 13 Jahre. Und wir haben es ganz kurz getuschelt. Zum Teil wird es ja aus der Schule heraus gefordert, dass man Handy benutzen muss, um überhaupt in den Unterrichtsstoff mit hineinzusteigen. Sodass wir hier natürlich so eine Forderung wirklich, und da würde ich, Sie moderieren, nicht ich, natürlich meine Co-Panelistin da direkt sehen, dass sie da Zustellung nimmt.
Dann lege ich gleich mal los, oder? Okay. Also ich vertrete ja die Medienpädagogik auf dem Podium. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, ist einzigartig in Deutschland. Wir sind seit 76 Jahren aktiv, also so alt wie das Grundgesetz, und sind deswegen einzigartig, weil wir das größte und das älteste Institut sind. Das allein macht es noch nicht, sondern was es macht, ist, wir machen medienpädagogische Praxis. Das heißt, wir arbeiten mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, pädagogischen Fachkräften, sehr praktisch in Projekten, aber wir forschen auch dazu. Wir haben eine eigene Forschungsabteilung bei uns im Haus, die seit 76 Jahren den Medienwandel in Deutschland und im deutschsprachigen Raum begleitet. Ich greife mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Keine Sorge, nicht weit. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, was in einem katholischen Haus ja irgendwie logisch wäre, aber nein, mache ich nicht. Ich gehe mal bis 2019 zurück. Da haben wir in Zusammenarbeit mit dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg den sogenannten Gefährdungsatlas gemacht. Der Gefährdungsatlas ist ein Atlas, der 43 Medienphänomene beschreibt, untersucht und einordnet. Da ist sowas dabei wie Cybermobbing, Cyberbullying. Da sind aber auch Themen Desinformation, selbstverletzendes Verhalten etc. Das ist eine Grundlage, um letztendlich dann zu einem intelligenten Risiko- und Chancenmanagement zu kommen. Wir diskutieren jetzt hier sehr auf der Risikoseite. Ich werde gleich sagen, warum ich das für ein Problem halte. Dann haben wir Projekte bei uns im Haus, Forschung und Praxis, Projekte, wo wir uns ganz gezielt, diese Altersgruppe, die Sie jetzt auch erwähnt haben, die 13-Jährigen ist im Moment so eine magische Zahl. Wir haben uns in einem Forschungsprojekt und in einem Praxisprojekt die 10- bis 14-Jährigen angeschaut, nach der Alterskohorte 10 bis 12 und 12 bis 14. Weil wir da feststellen, dass die Kinder im Übergang von Kindheit zu Jugend sind, dass da entwicklungspsychologisch wahnsinnig viel passiert und dass man da sehr differenziert hingucken muss, was man mit dieser Zielgruppe tatsächlich macht oder auch nicht macht. Und man darf nicht vergessen, die Debatte, die wir hier führen, wir sind jetzt hier bei 13 Jahren, hat aber eigentlich den politischen Hintergrund, dass das australische Social Media Ban ab 16 Jahren Social Media verbieten möchte. Es gibt auch Bestrebungen in der Bundesregierung, die ab 16 setzen, und seit 2 Wochen gibt es dazu eine Bundesratsinitiative, angeführt von Thüringen, die auch in dieses Horn stößt. Und da müssen wir ganz genau hingucken, was es bedeutet, wenn wir über die 16-Jährigen sprechen. Kleiner Spoiler, wir kommen gleich in der Debatte mit Sicherheit noch drauf. Die Kompetenz wird weder mit der 13. Kerze auf der Geburtstagstorte noch mit der 16. Kerze auf der Geburtstagstorte vom Himmel fallen, sondern dass der Kompetenzerwerb ist ein Prozess, und da geht es tatsächlich nicht wie beim Führerschein drum, dass wir einmal eine Prüfung machen, bis dahin haben wir gelernt und dann sind wir für unser Leben lang medienkompetent, sondern das bedeutet ein lebenslanges Entwickeln, ein lebenslanges Erproben, Reflektieren und Ausprobieren, weil wir ja auch, und jetzt sind wir vielleicht wieder auf der technischen Seite, ständig technische Neuerungen haben. Vor 5 Jahren hätten wir uns noch nicht über ChatGPT unterhalten müssen, heute müssen wir uns über KI unterhalten. Das mal so als ersten Aufschlag. Ich habe noch ein paar Seiten weitere Ideen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal an Frau Preilowskaja. Ja, Sie haben jetzt auch an diesem Papier mitgearbeitet und auch diese Empfehlungen ausgesprochen. Wie groß sehen Sie die Chancen, also wirklich das ab 13 erst zu erlauben, Smartphones und so weiter? Wie sehen Sie es auch aus Ihrer eigenen Praxis vielleicht?
Hier müssen wir an dieser Stelle ein bisschen differenzieren. Wir haben nicht gesagt Smartphones ab 13. Wir haben gesagt bis zur 10. Klasse im Unterricht. Was zu Hause passiert, ist eine andere Sache. Social Media. Ab 13. Das ja, weil das Smartphone ist definitiv eine Sache, die man auch sehr positiv nutzen kann. Keine Ahnung, ich nutze sehr gerne mein Smartphone als Navigator, würde jetzt nicht darauf verzichten. Oder zum Musik hören oder wie auch immer. Es geht um die Nutzung von sozialen Medien, die jetzt in dem Papier auch wirklich im Vordergrund steht. Und ich sehe absolut ein, was Sie sagen. Ich meine, mir ist natürlich klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es viele technische Aspekte geht, von denen ich persönlich gar keine Ahnung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wovon ich Ahnung habe, ist die Studienlage zur psychischen Gesundheit. Und wir haben selbst Studien durchgeführt, die zeigen, dass die intensive Nutzung vor allem hinsichtlich der Sucht bis hin zum Suizid führen kann. Und mir macht das persönlich am meisten Angst. Ich habe 2 kleine Kinder. Ich denke an ihre psychische Gesundheit und ich möchte sie schützen, genauso wie die anderen Kinder. Und deswegen finde ich das schon wichtig. Abgesehen von den technischen Aspekten, die sicherlich länger brauchen für die Entwicklung, für die Umsetzung politischer Art, das ist alles klar. Aber ich möchte Schutz für die Kinder garantieren, auch für meine eigenen.
Vielleicht dazu nochmal, weil Sie jetzt auch gerade schon auf Suizid angesprochen haben, aber es ist nicht das speziell. Es geht ja nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern wenn ich es auch verstehe, auch Erwachsene nutzen ChatGPT oder andere KIs auch verstärkt als Ratgeber oder Freundesersatz. Aus Ihrer psychologischen Sicht, wo kann denn sowas überhaupt hinführen? Also jetzt mal abgesehen vielleicht tatsächlich von irgendwann Suizid bei Beratung, aber dieses ja auch fast psychotherapeutische Ersatzverhalten, was bewirkt das?
Man kann natürlich sagen, einerseits ist das natürlich was Gutes. Jemand hat jemanden zu reden, vor allem wenn man sich einsam fühlt, wenn es auch nicht gut, einem nicht gut geht. Das Problem ist aber natürlich, ich sage immer ChatGPT so ein bisschen wie ein sehr eifriger Praktikant. Er kann mir die Antworten geben, nach denen ich suche, aber ChatGPT reflektiert nicht. ChatGPT ist kein Therapeut. Und es ist sehr gefährlich, was da passiert. Wenn man die richtige Frage in Anführungszeichen stellt, kann er mir eine Anleitung zum Suizid geben. Da muss man sehr, sehr differenziert vorgehen. Und ich sehe die Nutzung von der KI in diesem Zusammenhang als Therapeutersatz, als Freundersatz sehr, sehr kritisch.
Ja, wenn ich das so übertragsweise nehme, ist es ja auch ein bisschen dann ja auch Desinformation, die von der KI in dem Sinn kommt. Und unser Thema war ja auch so Desinformation. Meine Frage auch in der Hinsicht nochmal auf ganz woanders hingedreht. Das ist mir mal mir persönlich so passiert. Ich bin auf diversen Plattformen unterwegs, aber war noch nicht auf TikTok. Und dann habe ich irgendwie so, ja, es hieß so, ja, TikTok beeinflusst immer mehr Jugendliche und so weiter. Und habe mich aus Interesse mal, habe mir ein Konto angelegt, habe da so angefangen, die Videos durchzuscrollen und innerhalb von nicht mal eine Minute, glaube ich, hatte ich Alice Weidel auf dem Bildschirm, wo ich mir gedacht habe, wie kommt der Algorithmus dazu, mir das anzuzeigen? Jetzt nochmal die technische Frage an Sie. Also wo kommt diese ganze, egal auf welchen Plattformen, diese ganze Desinformation her? Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie es einfach mal grundlegend für uns Ali.
Schon wieder so eine allgemeine Frage, die ich kurz beantworte. Sehr gerne. Also vielleicht erstmal ganz allgemein, losgelöst vom Desinformationsgehalt, die Algorithmen, wie Sie das sind Berechnungsvorschriften und in diesen Social Media, sie sammeln Daten. Sie sammeln Daten über das Nutzungsverhalten. Auf welche Seite sind Sie gegangen? Welche Videos haben Sie sich angeschaut? Wie lange haben Sie sich ein Video angeschaut? Welche Videos haben Sie vielleicht konsekutiv im Bundle angeschaut? Mit wem haben Sie kommuniziert? Was haben Sie kommentiert? Was haben Sie geliked? Was haben Sie geshared? All diese Dinge sind wichtige Daten, sodass die Algorithmen das alles einsammeln und dann Prognosen abgeben. Die lernen daraus, was der Algorithmus glaubt, was Sie interessiert. Und im nächsten Schritt werden Ihnen dann die Inhalte dargestellt, wo der Algorithmus denkt, das passt zu dem Muster, zu dem Profil, was Ihrem Nutzungsverhalten entspricht. Und auf diese Weise kriegen Sie immer diese Dinge in höchster Priorität angezeigt, die eben dieser Algorithmus auswählt. Und dann kriegen Sie eine Vorstellung, als wenn die Welt nur aus dieser Bubble besteht. Es wird quasi gar nichts anderes mehr vorgeschlagen, weil der Algorithmus der Meinung ist, das interessiert sie eh nicht, weil sie das ja nicht geliked haben und nicht geshared haben und ihre Friends, ich muss jetzt in diesem ganzen Jargon sprechen, das eben auch nicht machen. Und auf diese Weise wird ihre Welt sozusagen durch die Algorithmik eingeschränkt. Und jetzt kommt die Desinformation natürlich nochmal ins Spiel, die sich genau diesem Spiel auch das nutzt. Denn was ja im Netz immer ganz wichtig ist, was hat hohe Priorität, was wird ganz hoch gerankt sozusagen, was eben viele Likes hat, was viel kommentiert wird, wo viel Interaktion drüber stattfindet. Das wird dann ganz, ganz als wichtig erachtet von diesen Algorithmen. Und wenn ich jetzt Desinformation verbreiten möchte, dann sehe ich eben zu, dass ich eine Information so aufbereite, dass über Trolle oder was auch immer erstmal ganz viele Likes da drauf gehen, dass da viel los ist mit dieser Information, sodass diese Information auf einmal eine Wichtigkeit bekommt durch die Algorithmik, die gucken da ja gar nicht auf den Inhalt, sondern die, nur diese Muster werden dann aufgegriffen und dann verbreitet sich das rasant, weil das dann eben auf einmal in die Bubbles hineingestreut wird und da geht dann der Automatismus weiter. Das ist jetzt mal auf eine sehr High-Level-Ebene ganz, ganz kurz dargestellt, wie das vom Prinzip her funktioniert. Und so erreicht sie auf einmal etwas, von dem sie, was weiß ich, wo sie mal irgendein Video über Alice Weidel angeklickt haben, weil sie sich einfach informieren. Ja, natürlich. Aber das ist ja genau das. Man ist sich ja nicht mehr so bewusst, was man eigentlich alles an Spuren hinterlassen hat. Und das ist ganz interessant. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Darf ich mal einen Aspekt hier noch loswerden? Der ist mir ganz wichtig. Und bevor das irgendwo verloren geht, ist ein bisschen abseits, aber mir wichtig. Was ich ganz schwierig finde, ist, dass durch die finanzielle Drucksituation, die heutige Medienwirtschaft ausgesetzt ist, die seriösen Inhalte, die eigentlich faktenbasierten Inhalte, die man gerne auch verbreiten wollen würde, einen Stil bekommen, der dieser ganzen komischen Wolke entspricht. Da wird nicht mehr mit einem seriösen, sachlichen Stil gearbeitet, weil das keine Klicks gibt. Da wird irgendwie, werden pauschale Dinge, da wird mit Negativismen gearbeitet. Und wie soll man dann noch anfangen zu unterscheiden, wenn die seriösen Medien in der gleichen sagen wir mal, Klaviatur der Sprache daherkommen, wie diese einfach Falschinformationen. Das Medienthema ist ein ganz, also jetzt ein anderes Thema, wie die Informationen kommuniziert wird, ist für mich aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, worüber wir in Deutschland, europaweit, wo auch immer sprechen müssen, wie wir da wieder eine stärkere Sachlichkeit, eine Korrektheit reinbringen und alles hängt am Geld. Wir müssen schauen, dass es nicht weiter diesen Trend hat, statt Content gucken wir nur auf Klickrate. Das kann nicht die Lösung sein. Aber das nur, weil dann verlieren wir das Vertrauen in die Medien, wir wissen nicht mehr, was ist. Jetzt höre ich auf zu reden.
Was sagt die Medienpädagogin dazu?
Volle Zustimmung an der Stelle. Also es ist tatsächlich eine Frage des Mediensystems, so wie Medien gebaut sind. Das hat ganz viel mit der Digitalisierung zu tun. Spannend ist ja, dass, wenn ich es richtig weiß, die Algorithmen nicht offengelegt sind von den großen Firmen. Das heißt, weder Meta-Konzern noch andere sagen klar, wie ihre Algorithmen funktionieren. Man kann es bei Instagram etc. etwas rückschließen aufgrund der Untersuchungen, die wir machen, wenn wir gucken, welche Inhalte funktionieren. Wie bei TikTok zum Beispiel ist es deutlich schwieriger. Also der TikTok-Algorithmus ist zumindest derzeit unsere Vermutung, spült den ganzen Dreck, ich sage es jetzt mal so salopp, bewusst nach oben und das wiederum bedeutet, dass wir wenig Mechanismen haben, das tatsächlich zu regulieren. Da kommen wir zu einem ganz großen Thema, nämlich die Verantwortung der Plattformen. Wir haben in Europa recht den Digital Services Act, den DSA, der in eine deutsche, in eine nationale Gesetzgebung gegossen wurde, das Digitale Dienstegesetz, seit Mai 2024 im Kraft. Und der DSA schreibt den Plattformen eine klare Verantwortung zu. Wie kann es also sein, dass ein Meta-Konzern Fact-Checking abschafft nahezu und wir einfach nicht den Aufschrei haben, den wir dazu bräuchten? Das ist eine Randnotiz und das wird in der netzpolitischen Szene sehr wohl diskutiert. Aber da müsste eigentlich sich eine Bundesregierung, weil es geht um nichts anderes als um die Grundlagen der Demokratie. Wir reden gerade nicht mehr über Kinder und Jugendliche und wir schützen wir Kinder und Jugendliche, sondern wir reden hier gerade um gesellschaftliche Prozesse und das bedeutet, wir müssen da als Zivilgesellschaft sehr viel klarer und sehr viel lauter werden. Wir müssen als Politik da sehr viel mehr unsere Werbe da reinschmeißen. Es ist aber sehr still an der Stelle und das ist eins der Probleme, die ich sehe, wenn wir genau darüber sprechen, über Desinformation sprechen etc., weil die Kinder und Jugendlichen sind eine vulnerable Zielgruppe, da muss man nochmal anders drauf gucken, das ist richtig. Aber grundsätzlich betrifft es die gesamte Gesellschaft.
Vielleicht nochmal die Frage in dem Zusammenhang an die Psychologin, also Frau Preilowskaja. Woher kommt es, dass wir mehr dieses Sensationsmäßige anklicken, nicht das Sachliche? Also kann man das überhaupt irgendwie zurückspulen? Also dass man sagen kann, wir konzentrieren uns wieder mehr auf die Sachlichkeit?
Kann man, und ich will auch meinen beiden Vorrednerinnen auf jeden Fall zu 100% recht geben, genau so ist es, wie Sie das beschreiben. Und vielleicht kann ich, was Sie gerade gefragt haben, Frau Schilling, und das, was gerade gesagt wurde bei TikTok, noch einmal ein bisschen erklären. Der Mensch ist ja von der Evolution her so bedingt, dass wir darauf gucken, wo ist die Gefahr? Wovor muss ich wegrennen? Und das wird natürlich von sozialen Medien sehr stark ausgenutzt. Die ganzen Negativschlagzeilen, das ganze Negative wird nach oben gepusht, weil darauf gucke ich, darauf lenke ich meine Aufmerksamkeit. Das, was mir Angst macht, darauf gucke ich als erstes, denn dann weiß ich, wann muss ich rennen. Und genau das nutzen sie aus, um die Aufmerksamkeit der Leute zu catchen. Wenn da irgendwas ganz Positives steht, keine Ahnung, heute ist der Tag des Glückes oder wie auch immer, wir hatten, glaube ich, der Tag der positiven Psychologie im Oktober, da wird keiner draufklicken. Das interessiert nur die wenigsten. Wenn da aber steht, der und der hat das und das Böse gesagt oder das gebrannt, da werden die Leute draufklicken, weil das schürt meine Angst, das zeigt mir, da muss ich aufpassen, da werde ich drauf reagieren, evolutionstechnisch bedingt. Und ganz klar ist, bei Social Media sitzen ja die gleichen Psychologen wie ich oder meine Kollegen da sind. Nur wir nutzen genau dieses Wissen, um diese negativen Aspekte zu reduzieren. Sie nutzen es, um das nochmal stärker zu betonen, damit die Leute online bleiben, weil ihr Ziel ist, mehr Klicks, mehr Nutzer, sie länger am Ball halten, damit sie bleiben. Das ist die gleiche Psychologie, nur in die andere Richtung verwendet.
Und da gehe ich mal kurz rein. Eine liebevolle Seitenkritik an der Stelle. Achim Bude hat es vorher schon erwähnt. Ein bisschen haben wir das hier auch mit dieser Veranstaltung und dem Titel unter Bebilderung. Wenn Sie sich mal kurz an die Bebilderung erinnern, da war das Smartphone ganz da oben, dann war so eine Treppe und dann sind wir Menschen, das ist nicht souverän und selbstbestimmt, die Bebilderung, sondern das ist etwas, was, ne, wir tanzen um das goldene Kalb des Social Media herum oder des Handys herum. Und im Titel und in der Beschreibung ist von Sucht, von Abhängigkeit, von permanentem Starren auf dem Bildschirm die Rede. Da sind wir genau bei der Sache. Man kann das durchaus nutzen und provokant hier eine These in den Raum zu stellen und die zu diskutieren. Das mag ich durchaus. Nur gerade, wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, sind die Emotionen eh schon ganz oben. Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen bitte schützen davor. Und das bedeutet dann auch, dass man sich bei solchen Veranstaltungen, liebevolle Seitenkritik, tatsächlich auch überlegen muss, wie sehr man diesen Aspekt so nach außen spielt und damit genau diesen Mechanismus bedient, den wir gerade diskutieren.
Vielleicht komme ich an der Stelle jetzt doch nochmal, Sie haben ja vorhin gesagt, vielleicht können wir nochmal näher darauf eingehen, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen, also gewisse Beschränkungen oder wie auch immer einzuführen?
Natürlich ist es vermessen zu sagen, dass Sie das alles nicht wissen. Ich zähle Sie einfach mal auf und dann können Sie in sich reinlauschen, ob Sie davon alles schon mal gehört haben. Es gibt tatsächlich einen ganzen Zoo an verschiedenen Dingen, die schon im Einsatz sind oder jetzt auch verstärkt zum Einsatz kommen. Ich versuche es mal ein bisschen zu klassifizieren. Das, was hier auch schon mehrfach angeklungen ist, ist die Fragestellung, kann ich denn als Nutzende irgendwelche Einstellungen vornehmen an den Systemen, die Apps, TikTok und wie sie alle heißen, Insta, gibt es da die Möglichkeit, etwas so zu kontrollieren, dass Dinge gar nicht angezeigt werden? Und da, das gibt es. Jede dieser Varianten von eben den klassischen Dingen, Facebook und X und wie sie alle so heißen, ermöglichen verschiedene Dinge. Man kann eben explizit sagen, dass man das nicht mehr sehen möchte. Man kann beispielsweise sagen, von dem und dem möchte ich kein Video mehr anschauen, angezeigt bekommen. Es gibt Möglichkeiten, solche Regeln, solche Beschränkungen festzulegen, sodass man eben, und das wird dann eben auch eingehalten von den entsprechenden Plattformen. Es gibt weitere Möglichkeiten, natürlich, und das kann man immer überlegen, ob man das möchte oder nicht, aber die Technologie ist erstmal da, auch zu solche Beschränkungen zu machen, die Zeit, wie lang jemand überhaupt Medienzeit haben darf. Natürlich gibt es versierte Kinder, die das alles austricksen, aber es gibt dann die versierteren Eltern, die das nochmal wieder austricksen. Aber es gibt diese Technik, wo man gewisse Dinge erstmal einfach festmachen kann. Dann ist der Bildschirm aus. Man kann Geofencing machen, wenn man das möchte, um zu gucken, wo sich das Kind befindet. All das hat natürlich auch immer so ein paar Rahmenbedingungen. Ja, über die Altersbegrenzung haben wir schon gesprochen. Mit der Wallet wird da vielleicht was kommen, man wird sehen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und jetzt gehe ich ein bisschen stärker in Technologien rein, wo man selber gar nicht so vielleicht der Nutz das selber kontrolliert und sich selber sozusagen das einstellt, sondern da geht es stärker auf diejenigen, die Inhalte herstellen. Und da drehe ich jetzt einfach mal den Spieß um, nämlich auch dafür gibt es Technologien zu sagen, Leute, wenn ihr vernünftigen Inhalt in die Welt bringen wollt und auch dazu steht, dann nutzt doch die Technologie, die wir haben, nämlich sozusagen digital zu unterschreiben, das ist von mir, das ist dann und dann hergestellt, das ist mit dem und dem Werkzeug hergestellt worden. Und auch das gibt es, das sind solche Sachen wie Watermarking oder es gibt einen internationalen Industriestandard, um Inhalte tatsächlich so zu markieren, dass an jedem Video, an jedem Audio, an jedem Text, an jedem Bild dranhängen kann, wann wurde es erstellt, wurde es gefotoshoppt oder ist es original, ist es von der und der Kamera, dass man da Informationen bekommt, das drangehängt bekommt und dann kann man das auch prüfen lassen. Es ist ein Industriestandard, sowas zu machen. Jetzt kommt natürlich jemand um die Ecke und sagt, oh, das ist so eine angehängte Information, die kann ich ja auch entfernen. Ja, das ist so. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was fordern wir? Was fordern wir eigentlich von der Politik? Was fordern wir von den Herstellern? Und das Es gibt diese Technologie. Hersteller können automatisch diese Informationen in die digitalen Inhalte hineinbringen und diejenigen, die Inhalte verwenden, die können kontrollieren, was sie weitergeben, was sie ihren Kindern zu sehen geben, sich selber anschauen wollen, wenn sie das einfach prüfen. Und man kann ja so weit gehen zu sagen, in einer vernünftigen Medienwelt wollen wir nur noch Medien verwenden, die so ein prüfbares Label haben. Ist auch natürlich vollkommen unrealistisch, ist mir klar, aber wir können ja auch einfach mal träumen. Es gibt diese Technologie bis hin, und das möchte ich jetzt nur noch mal abschließend sagen, es gibt noch weitere Technologien. Eine Technologie, die von der Firma Google beispielsweise für alle zur Verfügung gestellt wird, KI-generierte Inhalte, wieder Videos, Texte, whatever, dass dort automatisch ein sogenanntes Wasserzeichen eingebettet wird, ein unsichtbares und die Qualität nicht störendes Wasserzeichen, Sie merken das gar nicht, dass da eine Information eingebettet wird automatisch und das ist eine Information, die bei der Prüfung Ihnen sagt, das ist KI generiert, das ist so und so generiert, auch wieder eine Information, die prüfbar ist, was der Urheber ist. Ich höre mal jetzt auf, es gibt noch viel, viel mehr. Wichtig ist mir, man kann selber schauen, konfigurieren, Einstellungen vornehmen. Es gibt Technologien, mit denen Urheberschaft nachgewiesen werden kann. Und wenn man das in die Breite bringen könnte, könnten wir eben das Pferd von der anderen Ecke aufzäumen. Nicht hinter diesen Millionen von Deepfakes und sonst was Fakes herrennen, sondern uns auf die Original, auf die authentischen Dinge konzentrieren. Und das wäre meine Vision für die Zukunft, wenn wir solche Infrastrukturen bauen würden. Wir wissen, wie das geht. Wenn wir sie auch wirklich bauen, haben wir wieder das Finanzproblem, dann könnten wir dieser furchtbaren Schwemme ein Stückchen Herr werden.
Und die Medienpädagogin sagt dazu, wie werden wir kompetent da drin, das umzusetzen?
Die Medienpädagogin setzt nochmal beim Kinder- und Jugendmedienschutz ein. Das, was Sie erwähnen, ist völlig richtig. Das ist der technische Jugendmedienschutz. Und wir haben in Deutschland Gott sei Dank ein sehr breites Jugendmedienschutzverständnis. Und neben dem technischen ist es ganz wichtig, dass wir auch den erzieherischen Jugendmedienschutz haben. Und das Spannende daran ist, die Diskussionen sind ja nicht neu. Die haben wir mit dem Jugendmedienschutzstaatsvertrag der Novellierung 2010 schon diskutiert. Da ist der technische Jugendmedienschutz ganz stark gemacht worden. Der ist salopp gesagt auf die Schnauze gefallen. Das hat nicht funktioniert. Die Novellierung 2010 ist gekippt worden damals von NRW. Es hat Jahre gedauert, bis ein Jugendmedienschutzfilter-Software entwickelt wurde. Zwei wurden von der Bundesregierung anerkannt. Usebrock war der letzte, der durchgehalten hat. Mittlerweile auch nicht mehr anerkannt, weil einfach nicht sicher. Damit spreche ich nicht gegen die technischen Lösungen, überhaupt nicht. Ich möchte nur, dass die technischen Lösungen und die erzieherischen Lösungen Hand in Hand gehen und dass es eine geteilte Verantwortung gibt. Und ich hätte gerne die Debatte weg von der Einseitigkeit auf den Schutzaspekt. Wir haben in Deutschland einen Jugendmedienschutz, der eine Dreisäuligkeit beinhaltet. Die eine Säule ist der Schutz, die andere Säule ist die Befähigung und die dritte Säule ist die Teilhabe. Und all das verankert sich in der UN-Kinderrechtskonvention. Und wenn wir jetzt eine politische Debatte haben, die finde ich wir sehr zivilisiert führen, ich weiß aber, sie wird an anderen Stellen nicht so zivilisiert geführt, und dann kommt das Schreckgespenst, aber es geht doch um unsere Kinder und Jugendlichen und wir müssen das alles dicht machen bis 16 Jahre, dann vergessen wir, dass Befähigung und Teilhabe elementare Rechte von Kindern und Jugendlichen in dieser Welt sind. Und das bedeutet für mich auf gut Deutsch, wir müssen gucken, dass wir die Debatte wieder öffnen. Die technischen Lösungen sind wichtig, aber eben nur ein Element. Was wir zum Beispiel politisch noch überhaupt nicht diskutiert haben, in diesem Thesen- oder Diskussionspapier ist es drin, Sie haben dankenswerterweise Social Media definiert. Politisch ist im Moment noch überhaupt nicht klar, was reguliert werden soll. Australien nimmt die Messenger-Dienste zum Beispiel nicht mit rein. Die Bundesregierung hat es in der aktuellen Debatte nicht definiert. Was machen wir denn mit Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Signal oder Telegram, die letztendlich genauso Broadcasting-Elemente haben, wie es Instagram und TikTok auch haben? Es ist völlig unklar, wie wir mit YouTube umgehen. Die Inhalte von YouTube kann man sich alle angucken, ohne dass man einen Account, ein Konto haben muss. Dann nützt uns eine Altersverifikation, wenn es um die Frage der Inhalte geht, überhaupt nichts. Wir haben Dienste wie zum Beispiel Twitch oder Teamspeak, die in der Gaming-Szene genutzt werden. Games, Computerspiele sind anerkanntes Kulturgut in Deutschland. E-Sports ist eine tatsächliche Sportzulassung. Das sind alles Tücken, die im Detail liegen, die mir total untergehen, wenn wir einseitig über den Schutz sprechen. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich gucken, Frau Preyolowskaja, Sie haben es ja gesagt, es gibt noch keinen Beleg des monokausalen Zusammenhangs von psychischer Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und Social Media. Wir haben starke Hinweise, dass es da Wechselwirkungen gibt, aber wir können es meines Wissens noch nicht kausal belegen. Was nicht bedeutet, meiner Meinung nach, dass man darauf warten soll, bis wir irgendwann mal die Daten da haben, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Aber ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir hier das Kind, wenn ich schon bei dem Bild bleibe, nicht mit dem Bade ausschütten, sondern dass wir uns überlegen, was braucht es denn wirklich, damit Kinder und Jugendliche geschützt werden, befähigt werden, teilhaben dürfen und den Eltern nicht irgendwelche Pseudolösungen angeboten werden, die am Ende nicht funktionieren. Denn wenn Sie sich mal kurz, letzter Satz, überlegen, die Kinder werden und die Jugendlichen werden technische Lösungen umgehen können, dann ist das 14-jährige Kind und ist in einer problematischen Situation auf einem sozialen Netzwerkdienst, Cybergrooming, was auch immer. Dann ist die Schwelle, sich irgendwelchen Erwachsenen zu offenbaren, wenn man ja sagen muss, ich habe was Verbotenes getan, riesengroß. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir unsere Kinder und die vor allem Jugendliche dann alleine lassen und die überfordert sind mit der Situation, ist riesig. Wenn wir sagen, wir brauchen das in den Schulen drin, die Schulen werden sich wegducken, jede Wette, wenn wir Social Media erst ab 16 zulassen, weil die meisten Schulen sagen, wunderbar, unsere Kinder und Jugendlichen dürfen eh nicht auf Social Media, warum sollte ich in einer derart Strukturknappheit, die wir gerade haben, jetzt das Thema im Unterricht behandeln? Das fliegt uns auf mehreren Ebenen um die Ohren, wenn wir nicht Schutz, Befähigung und Teilhabe wirklich als drei Säulen ernst nehmen.
Totale Zustimmung. Also Ich denke, das ist total richtig, das in dieser Dreisäuligkeit zu sehen. Das kann ich nur unterstützen. Mich würde mal, wenn ich das mal fragen darf, das ist jetzt eine sehr provokante Frage. Mich würde mal interessieren, ob wir hier vielleicht einfach das Problem mal eine Zeit lang aussitzen müssen. Ich sag's mal so, im Sinne, wir sind ja alle, wir sind unterschiedliche Generationen hier an Bord. Wir haben ja alle auch so Phasen mitgemacht, wo wir irgendwelche neue Technologien hatten. Da sind wir draufgesprungen und haben das bis zum Geht nicht mehr selber gemacht. Und dann wurde es fad, dann wurde es öd und dann ist man doch wieder auf den Bolzplatz gegangen. Um es mal ganz simpel zu sagen, besteht eine Chance, dass die nachwachsende Generation, ja, die nimmt das und sieht, was gut damit zu machen ist, fein, aber eigentlich auch die anderen Dinge des Lebens wieder schnell zu schätzen lernt. Und jetzt haben wir gerade den Hype, die Bubble, weil das für wir alle noch nicht so richtig wissen, aber die Jungen, die sind da schon ganz natürlich drin und die können das viel besser damit umgehen als wir. Und wir machen uns viel zu viel Gedanken. Ich sage ja, es ist eine gewagte These.
Sie schauen mich so an, ich versuche mal reinzuspringen. Also, okay. Ich habe witzigerweise, Sie treffen ein Zitat von mir, das ich mir heute nochmal rausgesucht habe, nämlich, Achtung, von 1821. Da hatten wir hatten die Debatte schon sehr viel früher, aber ich bin mal bei 1821 gelandet, nämlich Heinrich Zschokke hat 1821 in seinem Andachtsbuch für die Jugend geschrieben: Wer rettet das schirmlose Herz vor der vergifteten Fantasie? Was der Mütter treue Liebe, was des Vaters fromme Sorge, was des Lehrers warme Eifer jahrelang baute, reißt der Fluch eines einzigen verbrecherischen Buches in einer Stunde nieder. Also das Buch war auch schon mal richtig gefährlich. Wenn ich mir jetzt überlege, ich sehe einen Jugendlichen mit dem Buch da sitzen, einen Jugendlichen mit dem Handy, so Hand aufs Herz, emotional würden Sie was sagen? Boah, der Jugendliche, der liest, wow, der Jugendliche mit dem Handy, Suchtgefahr. Also das ist eine hochemotionale Debatte und ja, ich stimme Ihnen insofern mit dieser Provokation zu, dass ich sage, wir müssen ein Stück weit auch resilient werden darin, dieser Reflex, dass alles, was neu war, sofort an Medien, sofort irgendwie unsere Jugend gefährdet hat, den gibt es schon sehr, sehr lang. Gleichzeitig glaube ich, dass wir in einer medialen Situation leben, die von Multikrisen bestimmt sind, nicht nur bei Kindern und Jugendlichen. Ich glaube auch, dass die Pandemie gerade bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich nochmal deutlich was gemacht hat. Da müssen wir, glaube ich, hingucken. Und ich glaube, wir müssen hingucken und deswegen stimme ich Ihnen nicht ganz zu mit Ihrer Provokation, weil diese Idee dahinter ja so ein bisschen, naja, das sind die Digital Natives, die wissen schon, wie man damit umgeht und die lassen wir jetzt mal laufen und nehmen es nicht so ernst. Ja, was Bedienkompetenz angeht, stimmt das. Aber Medienkompetenz ist sehr viel mehr als Bedienkompetenz. Wir haben soziale Dimensionen da drin, wir haben eine affirmative Dimension da drin, wir haben eine kreative, wir haben eine reflexive Dimension da drin. Das heißt, wir müssen lernen, Medienkompetenz sehr viel breiter zu denken, als nur die Frage von, kann ich das Gerät bedienen? Weiß ich, wie ich den TikTok-Kanal füttere? Weiß ich, wie ich ChatGPT füttere? Sondern es geht um ein umfassendes Paket an Dimensionen. Und das, ehrlich gesagt, würde ich nicht so gerne einfach nur passieren lassen, sondern das würde ich gerne aktiv gestalten.
Natürlich war meine Provokation genauso ausgerichtet, dass es natürlich übertrieben war. Das mitzugestalten ist ganz wichtig. Aber vielleicht auch, ich habe jetzt auch nur so eine anekdotische Evidenz. Sie haben von Ihren zwei Töchtern gesprochen, von meinem Großneffen. Der sagte mir letztens, der ist 13 Jahre alt, ich hab mir jetzt nochmal zwei neue Profile angelegt bei den verschiedenen Medien. Mir war das eigentlich doof, da immer dass ich da diese Inhalte bekommen habe. Ich habe einfach... da habe ich ein Reset gemacht, da habe ich den Account gelöscht, da habe ich ein neues Profil angelegt. Das hat er einfach so gemacht, weil er erkannt hat, dass ihm das ich habe nicht etwa Einfluss genommen, sollte man meinen, aber nein, habe ich nicht. Und das fand ich beeindruckend. Deshalb komme ich auch so ein bisschen drauf. Die reflektieren zum Teil das mehr, als man das so denkt. Also da sollten sie unsere Jugendlichen dann auch nicht unterschätzen, was sie tun auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aktiv begleiten, vollständig bei ihnen. Ich habe letztens mal, muss wieder die anekdotische Evidenz meiner kleinen Nichte hernehmen, die wusste eben nicht so richtig, was da alles passiert. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen mal einen Check und du hast ein Profil, deine Freundin hat ein Profil, andere haben Profile und dann lassen wir mal nach dem Gleichen suchen. Es gab ganz unterschiedliche Antworten und das fanden die doch total spannend, warum das dann so war. Und dann haben sie gemerkt, aha, da ist jetzt nicht eine Instanz, die immer das Gleiche antwortet, sondern tatsächlich meine Daten, dann haben wir es nachrecherchiert, was ist denn da eingeflossen, was könnte das denn gewesen sein, das hat so ein gewisses Aha-Erlebnis hervorgerufen. Und ich meine, das ist jetzt wieder ganz Peanuts in ihrem Sinn natürlich, aber ich wollte damit nur sagen, natürlich kann man das nicht einfach laufen lassen, man muss es natürlich schon ein bisschen begleiten, aber wir dürfen unsere Jugendlichen auch nicht unterschätzen in dem, was sie bereit sind, auch selbst zu tun und dann sich einzuschränken unter Knurren natürlich, aber sie tun's.
Ja, gerne.
Wenn keiner eine Frage hat, tue ich es mal. Sie haben ChatGPT erwähnt und auch die Gefahr oder die Möglichkeit der Meinungsbildung. Und da ist die Frage, wie weit Sie das überprüfen, was sie kann, was sie nicht kann. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen jetzt mal ein paar Tests gemacht und die Frage an ChatGPT gestellt, gibt es sachliche Gründe für Antisemitismus? Oder gibt es rassistische Unterschiede oder ethische Unterschiede, Intelligenz? Oder wie beurteilen oder nach welchen Kriterien beurteilen Sie die Quellen und passt zu diesem Haus, gerade gestern heute, gibt es einen Gott? Und ich war an sich sehr angetan von dieser Antwort. Es gab einen Zwei-Seiten-Bericht, da fragen die mich, und das ist auch ein Thema, willst du, dass ich dir noch mehr sage? Da habe ich noch gesagt, ja, noch mehr. Willst du, dass ich dir das in einer tabellarischen Darstellung aufmache und so weiter? Und da frage ich Sie, diejenigen, die das überprüft haben, wie beurteilen Sie diese Macht, die Möglichkeit, ich spreche vielleicht auch von Gefahr, dessen, was ChatGPT da mit uns macht? Das ist ja ganz anders als Google Translate, als Google oder was. Dankeschön.
Wir wissen ja alle, und das ist ja, denke ich, allgemein gut, dass die Antworten meistens sehr überzeugend klingen, in vielen Fällen auch korrekt sind, aber wir müssen einfach die Kompetenz haben, das selber zu beurteilen. Und die Antworten sind ganz häufig doch halluzinierend, weil einfach mit Wahrscheinlichkeiten gerechnet wird. Der Algorithmus arbeitet mit Wahrscheinlichkeit. Was ist die wahrscheinlichste Antwort, die ich jetzt hier zu geben habe, aus meinen antrainierten vielen, vielen Daten, wo ich alles durchsucht habe, wo ich mir ein gewisses sozusagen Bild gemacht habe. Und deshalb, ich habe es vorhin schon so ein bisschen lapidar gesagt, aus meiner Sicht sind diese ganzen Hilfsmittel der generativen KI, ChatGPT ist ja nur eins, gibt ja auch viele andere auch, die unterschiedliches können, ein wunderbares Hilfsmittel, um sich zu unterstützen, ein Assistenzsystem, so würde ich das eher sehen. Und es erfordert aus meiner Sicht aber einen sehr bewussten, sehr sachkundigen Umgang mit den Ergebnissen, dass man hinterfragt, kann das denn sein, was der mir da jetzt gerade präsentiert? Die Quellen, die angegeben werden, muss ich mir mal kurz anschauen. Steht da wirklich das drin, was er meint? Oder er, ich mache jetzt ein R da draus, die Technologie meint, da abgeleitet zu haben. Also diese Kompetenz des Hinterfragens von diesen, ja, Vorschlägen, diesen Unterstützung, die man bekommt, sollte man haben. Wenn man das nutzt, kann es extrem hilfreich sein. Und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Wer kann das denn eben auch schon einschätzen? Jugendliche können es dann halt nicht oder nur bedingt. Und da brauchen sie halt eine Unterstützung. Aber das brauchen sie halt immer, wenn sie mit ChatGPT erzeugte Hausaufgaben abgeben, ja, dann werden sie irgendwann im Nirvana landen. Das Abschreiben hat auch schon immer ein Problem hervorgerufen. Also für mich ist das einfach ein Hilfsmittel, was natürlich sehr bewusst und sehr mit Urteilskraft einzusetzen ist. Und diejenigen, die es nutzen sollen, und also wieder bei Ihnen, müssen herangeführt werden. Wie kann ich es nutzen? Wofür kann ich es nutzen? Wie kann ich das so verwenden, dass ich da auch wirklich was von habe? Aber nicht, mach mir mal meine Hausaufgaben.
Ich würde das nochmal in die Richtung an Frau Preilowska ja weiterleiten. Wie ist es denn von der Psychologie her? Oder gibt es da Altersgrenzen? Oder ab wann können Kinder irgendwie was einschätzen? Oder ist es mit Begleitung einfacher? Oder ja, gibt es da irgendwie Einschätzungen?
Das ist eine gute Frage. Mit Begleitung auf jeden Fall. Und ich würde sagen, von Anfang an einfach mit Begleitung ist sehr, sehr wichtig. Mir ist gerade, was gerade beschrieben wurde mit der KI, ist mir einfach eingefallen, wir sollten unsere IQ nutzen, nicht die KI. Klar, wie ich gerade auch schon sagte, KI ist ein Praktikant, der uns hilft, aber KI ist sollte nicht als quasi derjenige die Leitung übernehmen über das, was wir machen. Und vielleicht noch einmal im Rückschluss, was vorhin gemeint wurde. Sie haben da das Zitat von 1800 gebracht. Ich bin durch den Kopf gegangen, war das Emilia Galotti oder waren das die Leiden des jungen Werthers, auf die da Bezug genommen wurde, die damals eine Hysterie ausgelöst haben? Oder vielleicht vertue ich mich auch immer 100, ich weiß es nicht, aber beides war damals so. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Technologien heute damit nicht vergleichbar sind. Einfach aus dem Grund, weil die Technologie entwickelt sich so schnell. Unser menschliches Gehirn, unsere Evolution ist viel, viel langsamer. Wir kommen nicht hinterher und deswegen müssen Kinder unbedingt herangeführt werden und Kinder müssen geschützt werden. Und nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Wir wissen, dass Suchtpotenzial, Suizidpotenzial, Depressionspotenzial, was auch immer, nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, sind natürlich besonders vulnerabel dafür, aber genauso ihre Eltern. Und wenn wir von Medienkompetenzerziehung sprechen, dann müssen wir bei den Eltern anfangen. Wir können nicht verlangen, dass mein Kind jetzt Social Media nicht nutzt, sein Handy weglegt, während ich da sage, auf mein Smartphone schaue. Das geht einfach nicht. Wir müssen unbedingt bei den Eltern anfangen und über sie auf die Kinder zurückkommen, weil Eltern sind die größten Vorbilder. Die Kinder machen das, was wir machen. Und nur wenn wir beim Abendessen unser Smartphone weglegen, machen die Kinder das vielleicht auch. Wenn wir das nicht tun, aber von Kindern verlangen, werden Kinder nur reaktant reagieren.
Ich würde gern noch kurz zur KI was sagen. Wir haben eine Studie, da kommt es zum dritten Mal am 9. Dezember, die heißt Digitales Deutschland, Kompass KI und Kompetenz und wir monitoren seit einigen Jahren die Bevölkerung in Deutschland. Das ist eine repräsentative Studie hinsichtlich ihrer Kompetenz mit KI. Und kleiner Spoiler, ich darf noch nicht zu viel verraten, die Studie geht übernächste Woche in den Druck, aber tatsächlich im Vergleich zu 2023 ist die Vorstellung von KI 2025 nicht mehr Roboter, das war es 2023 noch, sondern es ist tatsächlich ChatGPT. Jetzt muss man aber wissen, dass die KI und ChatGPT nicht identisch ist. Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt eines Large Language Models und auch das ist nur einer generativen KI. Das ist sehr, sehr viel breiter zu sehen. Wir haben dann gefragt, wissen Sie denn überhaupt, wo KI überall drin ist? Und 70% der Befragten geben an, nein, sie wissen es eben nicht genau. Das eine ist bewusst, eine Browserzeile oder eine App aufzurufen wie ChatGPT und dann eine KI zu nutzen, in dem Fall ein Large Language Model. Das andere ist, dass wir mittlerweile, die Technik wird sich sehr viel schneller weiterentwickeln, überall verbaute KI-Systeme haben. Ob das im Auto ist, ob das im Küchengerät ist, ob das im Smartphone ist. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, WhatsApp hat auch eine KI mittlerweile, die können Sie nicht ein- und ausschalten. Die ist da. Wenn Sie den Dienst nutzen, nutzen Sie eine KI automatisch. Und das Spannende auch nochmal zu der Frage des Bildungshintergrundes. In dieser Studie konnten wir relativ klar zeigen, und zwar etwas provokant, alt, weiblich, inkompetent, nein. Der Bildungshintergrund ist entscheidend. Also die Frage, ob Menschen bereits jeglichen Alters, und das fängt bei Kindern und Jugendlichen an und geht rauf bis zu den Höheraltrigen. Wir sind übrigens die einzige Studie in Deutschland, die die Altersgruppe 65 plus nicht als Kohorte ausweist, sondern altersdifferenziert ausweist. Das heißt, wir befragen bis zu 99 und es ist eben nicht 65 plus, sondern wirklich altersdifferenziert nach oben. Die Menschen, die in ihrem Berufsleben, in ihrem privaten Leben etc. mit KI zu tun hatten oder mit Technologien zu tun hatten, sind sehr viel kompetenter, sowohl in der Selbstwahrnehmung als auch im tatsächlichen souveränen Umgang damit, wobei Souveränität an der Stelle ein harter Begriff ist, als Menschen, die damit bisher nicht zu tun hatten. Das heißt, wir brauchen auch da einen ganz klaren Kompetenzerwerb. Dafür braucht es Strukturen, dafür braucht es Bildungsprogramme, dafür braucht es zum Beispiel Seniorenzentren, die tatsächlich in dem Bereich auch arbeiten. Und letzter Satz zur Kompetenz. Das ist wieder ein großes Problem. Medienkompetenz ist in Deutschland keine Regelaufgabe der Bundesregierung. Das heißt, es ist bei Kindern und Jugendlichen verankert im KJP, im Kinder- und Jugendhilfeplan. Und der wird als erstes gekürzt, wenn es Geld knapp ist. Erleben wir jedes Jahr, und wir sind seit 76 Jahren als Institut auf dem Markt, und seit 76 Jahren führen wir jedes Jahr diese Diskussion. Und wenn wir darauf setzen, dann müssen wir auch tatsächlich sagen, wir brauchen mehr politischen Druck auf der Düse.
Genau, also ich wollte sagen, erstmal die zu Professor Bralowska, ja. Sie haben ja gesagt, Sie haben mit Ihrer Studie versucht, mehr Forschungsgelder zu bekommen. Die haben Sie leider nicht bekommen. Und ich sehe in der ganzen Diskussion auch eine Asymmetrie. Es stehen ja Tech-Konzerne dahinter und Geschäftsmodelle. Und da geht es natürlich immer darum, ganz viel Geld zu verdienen. Sie verdienen sehr viel Geld und daran soll auch nichts geändert werden. Das heißt, das, was wir heute Abend diskutieren, ist nicht das, was die Tech-Konzerne wollen. Und ich denke, da braucht es eben was anderes, wahrscheinlich politische Gesetze, die da dagegen halten könnten, weil wir als Einzelne können nicht dagegen halten. Ja? Und die Gesundheit unserer Kinder ist nicht das, was die Tech-Konzerne interessiert. Das heißt, die Studien und ihre Ergebnisse sind sehr, sehr, sehr wichtig. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dazu, das umzusetzen und auch Medienkompetenz. Es kommt sehr darauf an, an welcher Schule die Kinder sind. Wie sehr sich die Schulleitung, der Direktorin, der Rektor dafür einsetzt, für Medienkompetenz. Ich denke auch, wir bräuchten Medienkompetenz als Schulfach. Wir bräuchten auch, ich möchte niemand zu nahe treten, Politiker, Politikerinnen, die sich darin auch besser auskennen und auch Lehrer und Lehrerinnen, die sich darin besser auskennen und auch Eltern, die sich darin besser auskennen. Und deswegen Medienkompetenzerwerb auf allen Ebenen, ich kann Ihnen nur zustimmen. Die Frage ist, wie setzen wir es um?
Darf ich vielleicht direkt etwas sagen? Ich bin dort absolut bei Ihnen. Wir führen unsere Studien von all den Studien, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 8 oder 9 Interventionsstudien durchgeführt, wurde eine finanziell gefördert vom KAIS. Das ist das Center for Advanced Internet Studies in Bochum. Alle anderen haben wir frei von uns durchgeführt, ohne jegliche finanzielle Förderung. Denn wir sind der Meinung, es ist notwendig, sie durchzuführen, auch wenn ich sag mal, höhere Instanzen, die das vielleicht fördern könnten, das nicht tun oder für irrelevant betrachten. Wir machen es trotzdem. Und wir haben jetzt zumindest in Bochum angefangen, da wo natürlich, wir sitzen in Bochum, die Reichweite ist da am besten, angefangen in einzelnen Schulen ein Programm durchzuführen zur Stärkung von Medienkompetenz, zur Stärkung des Selbstwertgefühls, der Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen, gekoppelt an eine bewusste Reduktion der Social-Media-Nutzungszeit. Wir haben angefangen, das durchzusetzen, ebenfalls ohne jegliche Mittel, soweit wie wir können, aber wir arbeiten daran. Wir sind natürlich nicht so viele, aber ich hoffe, irgendwann sind wir das.
Also für mich stellt sich da die Frage, also wenn wir Medienkompetenz, das geht vielleicht auch noch mal ein bisschen an Sie, dieser Begriff der Medienkompetenz, der geistert ja schon ganz lange durch die Welt und es ist eben am Anfang immer interpretiert worden als Mediennutzung. Was weiß ich, wie baue ich eine Excel-Tabelle und sowas. Kein Mensch würde das eigentlich vernünftigerweise als Medienkompetenz verstehen. Für mich ist da eher die Frage, haben wir eigentlich schnell, wirklich, wir möchten es eigentlich jetzt haben, die richtigen Leute, die diese Themen auch wirklich lehren, vermitteln können? Oder was sind die Instrumente, mit denen wir das vermitteln können? Es wechselt ja so schnell. Können wir das überhaupt in den Lehrplan aufnehmen oder brauchen wir soziale Medien, um das beizubringen? Ich meine das jetzt ganz ernsthaft. Was sind die Instrumente, dieses Wissen in der Breite und der Geschwindigkeit, wie wir das brauchen, so in die Jugend hineinzutragen. Ich glaube nicht, dass wir das mit Lehrplänen, Ausbildungsgängen, das ist alles so träge, schaffen, das schnell hinzubekommen. Und vielleicht haben Sie ja gute Ideen. Ich habe keine.
Also wir haben ein paar. In der Tat, das Modell der Medienkompetenz ist in Deutschland von Dieter Barke grundgelegt, resultiert oder baut auf die kommunikative Kompetenz von Jürgen Habermas seit den 80er Jahren. Aber seit den 80er Jahren hat sich ganz, ganz viel entwickelt. In dem Projekt Digitales Deutschland haben wir eine Forschungsdatenbank und wir haben mittlerweile über 300 Studien gelistet und Medienkompetenzmodelle gelistet. Da ist viel Material da, auch Forschungsmaterial da, da ist viel medienpädagogische Praxis da. Ich fange mal an, was Schutzbefähigung und Teilhabe, / Medienkompetenz aus meiner Sicht konkret bedeuten könnte. Für mich heißt es, die Stärkung der Fachdisziplin Medienpädagogik, also wirklich als Fachdisziplin zu verankern, zu verstetigen und Bildungsorte flächendeckend zu unterstützen. Weil wie Sie schon richtig sagen, es hängt wahnsinnig an der Schule, es hängt wahnsinnig an der Kompetenz der einzelnen Lehrkraft, ob die das sich für sich zum Thema macht oder nicht. Seit dem Digitalpakt 1, dann spätestens Digitalpakt 2 haben wir in Deutschland eigentlich flächendeckend die Verantwortung, und das ist wieder das Problem Bund-Länder, ne? Bildungshoheit liegt bei den Ländern, haben wir wieder das Thema gehabt, Medienkompetenz, Konzept, Rahmenkonzept, heißt in jedem Bundesland ein bisschen anders, in die Schulen zu verankern und in die Schulen zu bringen. Das hat auf dem Papier ganz gut funktioniert. Letzte Woche saß ich mit dem Sprecher des Landesschülerrates in Thüringen auf dem Podium. Neben uns der Staatssekretär aus Thüringen. Der Staatssekretär aus Thüringen hat ganz stolz davon gesagt, nee, ihr müsst ja in der Schule jetzt alle Medienkompetenz als Fach oder zumindest als Querschnitt irgendwo gehabt haben. Dann hat der Landesschülersprecher gesagt, ja, soll ich mal sagen, wie das bei uns aussah? Wir haben da 10-Finger-Tippsystem gelernt. Wenn wir so Medienkompetenz definieren, dann haben wir was grundlegend falsch gemacht in der digitalen Welt. Das kann es also nicht sein. In Bayern bieten wir ein Modellprojekt an in Trägerschaft oder in Kooperation mit dem Bayerischen Sozialministerium, nämlich Medienkitas. Wir schulen pro Jahr Kitas, weil wir sagen, wir müssen ganz früh rein. Medienbildung ist nicht etwas, was in der Schule angeht, sondern wir müssen in die frühkindliche Bildung mit rein und müssen überlegen, wie wir da ErzieherInnen, Eltern, pädagogische Fachkräfte, aber auch Kinder darin stärken. Es gibt wunderbare Projekte, zum Beispiel, wo Kinder mit dem Tablet eine Bildergeschichte erzählen, meine Lieblingsorte in der Kita. Das ist ein selbstermächtigendes Verhalten, das ist etwas, womit Kinder kreativ und aktiv umgehen, weil wir in allen Studien, die wir kennen, festgestellt haben, dass Kinder, die gerade aus bildungsbenachteiligten Familien kommen, also da, wo die Eltern sich eben nicht so wahnsinnig aus verschiedensten Gründen drum kümmern oder kümmern können, Medien in aller Regel als, ich nenne es jetzt mal, den schlechteren Babysitter benutzt werden. Das heißt, diese Kinder kennen Medien eigentlich nur, indem sie rezipierend davor gesetzt werden, um möglichst ruhig zu sein. Den aktiven Umgang, die aktive Gestaltung, der eigene Ausdruck der Dinge, die die Kinder da sehen, das eigene kreative Umgehen mit Medien, sind gerade bei Kindern aus bildungsbenachteiligten Kontexten echt ein Problem. Und das bedeutet dann auch, dass das ein Teil der Prävention und des Schutzkonzeptes auch sein kann, Kinder aktiv als eine Baustelle darin zu stärken, zu sagen, du bist diesem Medium, du bist dieser Technik nicht hilflos ausgeliefert. Es hängt an dir selbst, wie souverän und aktiv du damit umgehst, als eine Säule. Mir ist schon klar, dass die medialen Strukturen, die großen Tech-Konzerne natürlich wollen, dass wir da alle Stunden drauf verbringen, weil damit machen die ja Kohle. Aber wenn Kinder ganz früh lernen, sie sind nicht abhängig davon, sondern das ist ein Gestaltungsspielraum für sie, neben vielen anderen Dingen auch, dann ist es schon mal ein Punkt, an dem wir weiterkommen. Dann, glaube ich, brauchen wir Interdisziplinäre Forschung. Frau Brailowskaja, da bin ich total bei Ihnen. Diese Forschungsvorhaben werden immer auf 1 bis maximal 3 Jahre finanziert. Und dann läuft die Finanzierung aus. Und dann stehen wir wieder da, schreiben wunderbare Projektanträge. Unser Institut ist zu 3/4 Drittmittel finanziert. Wir sind 120 Leute an 4 verschiedenen Standorten. Und dann sind wir jedes Mal wieder da, dass wir sagen, wir haben ein gutes Studiendesign. Wir müssen das Ding jetzt verstetigen und wir müssen einen Praxistransfer leisten. Aber das geht nur, wenn es einen politischen Willen gibt, das auch tatsächlich zu finanzieren. Und ich muss gestehen, ich kann es nicht mehr hören, wenn wir ein Politiker, Politikerin nochmal sagt, Medienkompetenz ist ganz wichtig. Sag ich, wunderbar, dann reden wir jetzt bitte über die Verstetigung des Ganzen.
Die Diskussion konzentriert sich jetzt wieder auf den Schutz der Kinder, natürlich über die Medienkompetenz. Und ich habe mein ganzes Leben im Bildungswesen gearbeitet, also da passiert einiges. Und ich glaube, wir sind als Erwachsene und als Gesellschaft genauso gefährdet wie die Kinder. Und ich möchte auf ein paar Beiträge zurückgreifen, die vorher geäußert worden sind, nämlich die die Urteilskompetenz betreffen. Wir sprechen von Fake News, wir werden geflutet, auch als Erwachsene, und haben kein Korrektiv. Und die Diskussion hier unter aufgeklärten Menschen war, ja, wir müssen kritisch, rational denken lernen, die Kinder, die Jugendlichen befähigen, dann werden sie das schon aufdecken und sie werden schon die objektive Wahrheit selber finden. Ich halte das für eine höchst gefährliche Lebenslüge einer Demokratie, dass wir diese Kompetenz haben. Also ich habe Abitur, ich habe studiert, ich halte mich nicht für völlig dumm, aber ich bin außerstande, ganz viele Nachrichten oder sagen wir Nachrichten einzuordnen und ich habe jetzt nicht mal als Pensionist die Zeit, das zu überprüfen. Und ich bin studierter Historiker, ich weiß um die Quellenproblematik. Und das, was hier diskutiert worden ist, halte ich für eine Überforderung der Gesellschaft. Und ich meine, man müsste wirklich sich mal da ehrlich machen und sagen, das Ziel der mündigen Bürger, und mündig müssen alle werden, auch die, die nicht am Gymnasium sind und jetzt nicht die Einserschnitte haben und Philosophie studieren, wie schaffen wir da die Mündigkeit? Also das müssten wir mal sehen. Und ich bin sicher, wir brauchen diese pädagogischen Ansätze, wir brauchen Schutz. Aber eigentlich müsste die Politik auch ein regulatorisches System aufbauen und bestimmte Dinge müssten einfach verboten werden oder so gesteuert werden, dass es klar ist. Ich meine, jetzt zu fordern, wir brauchen so ein Wahrheitsministerium, das wäre doch das Wunderbare nach Orwell. Da könnte man dann mal gucken, ja, was habe ich denn jetzt gerade am Bildschirm und was sagt das Wahrheitsministerium? Das ist utopisch, aber autoritäre Systeme arbeiten sie. Die implementieren ein Wahrheitsministerium, die steuern das, die haben das dann im Griff. Und ich glaube, wir laufen in eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn wir glauben, ja, das schaffen wir alles über die Erziehung zur Mündigkeit und die junge Generation, die wird es dann schon hinkriegen. Danke.
Frau Brailowskaja, möchten Sie antworten?
Ja, gerne. Da bin ich ganz bei Ihnen und es ist klar, dass wir die Kinder nur schützen können oder zur Teilhabe befähigen oder überhaupt irgendwas machen können, wenn wir Bescheid wissen, wie es funktioniert. Und das trifft auf sehr, sehr viele Menschen nicht zu, unter anderem, weil die KI oder überhaupt die technischen Aspekte sich dermaßen schnell entwickeln, dass wir gar nicht hinterherkommen. Und da bin ich auch ganz bei Ihnen, dass wir Regelungen brauchen, die von oben kommen, die wirklich das, was ich sagte, dass es gesetzlich geregelt ist, ab wann soziale Medien genutzt werden dürfen. Jetzt nur als kleines Beispiel, wie sie genutzt werden. Wir brauchen da ganz, ganz viel mehr Regulation. Und vielleicht sage ich etwas, was viele gar nicht gerne hören, wahrscheinlich auch nicht in der Medienpädagogik, aber brauchen wir diese sozialen Medien überhaupt? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle mit jeder Studie, die ich lese, die ich selbst durchführe. Klar, es ist Fortschritt, klar, können wir nicht aufhalten und so weiter und so fort. Bringt ganz viel in unterschiedlichen Bereichen, aber ich frage mich immer, war meine Kindheit schlechter, weil ich keine sozialen Medien hatte? war ich weniger in der Lage, mich schulisch zu bilden, weil wir keine Smartphones genutzt haben, weil wir keine Social Media angesetzt hatten, weil wir gar nicht wussten, dass es sowas gibt. Es gab es einfach nicht. War das so schlecht? Oder ist es absolut okay, das eben nicht zu nehmen? Und deswegen, da ich bin nicht zu wenig in dem System drin, meine Kinder sind noch nicht in der Schule, ich bin schon zu lange raus, aber was ist in den Schulen passiert? Warum sagen Lehrkräfte, wir brauchen unbedingt das Smartphone in der Schule? Wir nutzen Social Media in der Schule für den Unterricht. Viele Jahrhunderte hat die Schule funktioniert ohne und wir sind davon nicht dümmer geworden. Vielleicht nur so als ein Punkt, der mir vielleicht wenig empirisch unterlegt ist, aber durch den Kopf geht, wenn ich mir das Ganze anhöre.
Bei dem Wahrheitsministerium finde ich einen spannenden Gedanken, erinnert mich leider so ein bisschen an China. Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir leben in einer multioptionalen Diskursgesellschaft und diesen Herausforderungen müssen wir uns stellen. Es wäre einfacher, ein Wahrheitsministerium zu haben, aber ich glaube, ich halte es für brandgefährlich. Und ich möchte auch in so einer Gesellschaft nicht leben. Also das mal, die Idee ist reizvoll, aber mir fehlt da einiges, das wir, glaube ich, nicht wollen an der Stelle. Dann ganz kurz zu der Frage, brauchen wir überhaupt Social Media? In meinen Augen stellt sich diese Frage nur in der Fantasie, in der besten aller Welten vielleicht und vielleicht noch nicht mal da, weil es ist nun mal ein Faktum. Wir haben auch die Elektrizität und wir sitzen auch nicht mehr und schreiben auf Schiefertafeln. Ich glaube, die Diskussion, braucht es Social Media oder nicht, ist eine müßige, weil wir werden nicht weiterkommen. Wenn ich mir anschaue, dass viele Ehrenamts- und Engagementstrukturen zum Beispiel über Messenger-Dienste koordiniert werden. Ich kann es nur sagen, ich lebe in Freising, die örtliche THW-Jugendgruppe, die Freiwillige Feuerwehr, die Pfadis etc. organisieren über ihre Gruppenstunden über zum Beispiel einen Messenger-Dienst. Wir haben Untersuchungen gemacht von marginalisierten Gruppen, die sich vertreten fühlen, die Selbsthilfekontexte finden in Social Media. Ja, der queere Jugendliche auf dem Land, der eben nicht die Möglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten einer Großstadt hat, ist wahnsinnig froh, wenn er sagt, ich kann auf Social Media, ich finde da Menschen, denen geht's ähnlich. Ich sehe da gibt es Möglichkeiten, mich zu vernetzen, mich auszutauschen. Es ist eine Frage von Engagement, Teilhabe und Befähigung. Und ich bleibe dabei, ich glaube, diese Diskussion, sperren wir das alles aus, läuft in die Irre, genauso wie die Diskussion, haben wir nicht früher auch glücklich gelebt? Ja, haben wir, aber die Zeit zurückdrehen, ne? Die Zeitmaschine, vielleicht die Technikerin, vielleicht könnten wir eine Zeitmaschine erfinden und gucken, was passiert, wenn wir wieder 1982 oder so landen. Aber soweit ich es weiß, ne, spricht die Blinde von den Farben, soweit ich es weiß, ist diese Maschine noch nicht erfunden worden. Also müssen wir mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, umgehen lernen.
Die würde ich auch nicht gerne erfinden. Ich möchte auch noch mal auf das Wahrheitsministerium zurückkommen. Es gibt ja verschiedene technische Maßnahmen. Es gibt Faktenchecks, es gibt frei verfügbare Plattformen, da kann man Medieninhalte hochladen und sich eine Information geben lassen. Scheint das ein Fake zu sein? Ist es ein Deepfake? Oder mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es ein Deepfake? Es gibt alle möglichen Checker, die werden nur fast nie benutzt. Und was jetzt gerade, das vielleicht nur so noch als Hinweis, die Politik versucht ja, hier auch Räume zu schaffen, um hier sozusagen ein Wahrheitsministerium nicht, aber einen Raum zu schaffen, sodass dort Medieninhalte eingestellt und verarbeitet, geteilt werden, von denen man eben einen hohen Vertrauensgrad genießen. Das ist ein Media Data Space, der gerade europaweit aufgesetzt wird, wo die ganzen, also ganz viele Medienanstalten europaweit dran mitarbeiten, um so einen gemeinsamen Content-Raum sozusagen zu schaffen, in dem man hoffentlich dann auch vertrauensvoll zugreifen kann, wenn Daten aus diesem Raum geteilt werden, Nachrichten aus diesem Raum, dass man dann davon ausgehen kann, dass die gewisse Checks durchlaufen haben. Das ist dann nicht ein Ministerium oder was es auch immer ist, sondern es gibt dann eine Gemeinschaft, die das, die Qualität dann auch checkt. Wir haben ja eigentlich auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der zur Neutralität und so weiter verpflichtet ist. Wir sehen aber natürlich auch da, dass diese Dinge nicht so benutzt werden und genutzt werden, wie wir das, also ich jedenfalls für meine Rundfunkgebühren gerne hätte. Da wird auch nicht in der Qualität berichtet, wie wir es möchten, also wie ich es möchte, weil ich kann nur über mich sprechen, aber es werden Räume etabliert. Ich kann es nur so abstrakt sagen, es sind natürlich technisch gestaltete Räume, die uns da wieder ein bisschen näher an die Sachlichkeit, an die Vertrauenswürdigkeit führen. Mehr und? Nicht. Und ich glaube trotzdem noch, jeder Einzelne kann doch für sich selber entscheiden, welche Kanäle abonniert, welche digitalen Zeitschriften abonniert werden und so weiter. Das bleibt uns doch unbenommen, zu sagen, ich lese die Neue Zürcher und ich lese jetzt nicht die Großbuchstabenzeitung oder was auch immer. Das konnten wir schon immer. Das können wir auch im Digitalen.
Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist auf TikTok unterwegs zum Beispiel und ist da bei Jugendlichen total beliebt außerdem. Ne? Also das ist, gibt mir Hoffnung zu sagen, nicht nur die Bullshit-Inhalte trenden da, sondern auch der öffentlich-rechtliche. Und tatsächlich auch da nochmal reingeguckt. Ich glaube, in dem Punkt würde ich Ihnen völlig recht geben. Wir brauchen pädagogische Ansätze, die nicht nur unsere diskursstarken Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen abholen. Nicht jeder ist fähig, so eine Diskussion zu führen. Das heißt, wir brauchen neue Formate. Wir brauchen neue Inhalte und neue Formate, neue Projekte dazu. Wobei, so neu sind sie gar nicht. Die haben wir durchaus. Wir müssen sie nur verstetigen und in die digitale Bildung transferieren. Dass wir Kunst, dass wir Hip-Hop zum Beispiel als Jugendkultur, das auch als politischen Meinungsbildungsraum mit nutzen. Es bedeutet auch Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention. Nicht nur Habermas gedacht, sondern tatsächlich breiter angesetzt. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Beim Wahrheitsministerium noch mal kurz ein Schlenkerer. Wenn die AfD dieses Ministerium besetzt, möchte ich nicht, dass das Ding institutionalisiert ist, weil Ihre Wahrheit und meine Wahrheit ist an der Stelle dann doch deutlich anders.
Ja, vielleicht darf ich noch einen Punkt einbringen. Ich glaube, wir müssen ganz stark differenzieren, wer ist in der Lage, so vernünftig zu sein, wie Sie das gerade beschrieben haben. Ich sehe das eine an, ich sehe das andere nicht an. Ich gucke, ob die Information bestätigt ist oder nicht. Aber wenn wir mal bei Kindern und Jugendlichen bleiben, ich sag mal, 12-13-jährige Mädchen, deren Selbstwertgefühl extrem davon abhängt, was in den Medien gezeigt wird. Und sie machen TikTok auf und das sind die wunderbar gestylten Influencerinnen, hinter denen natürlich ein ganz großes Team steht, die dafür, was ist es, ihr Beruf, sich schön darzustellen, sich perfekt darzustellen. Und sie sagen einem, hey, so ist das Schönheitsideal, so musst du sein, sonst bist du nicht in. Und was da in dem Kopf des kleinen Mädchens vor sich geht, das nicht in der Lage ist zu differenzieren, dass wir die schützen müssen. Da möchte ich noch einmal für plädieren, wir müssen differenzieren, wer kann's nicht. Und vor allem Kinder, und Jugendliche, junge Mädchen können sowas in dem Alter nicht wirklich tun. Klar, es gibt Ausnahmen von der Regel immer, aber im Großteil nicht. Und das Mädchen setzt sich ins Zimmer, das entwickelt eine Essstörung im schlimmsten Fall oder einen Selbstmordversuch, wenn wir wirklich ganz extrem gehen. Das muss nicht so sein. Aber das passiert. Wir haben Zahlen, die zeigen, dass es wirklich so passiert, auch in Deutschland. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und helfen, weil wir arbeiten, unser Forschungs- und Behandlungszentrum hat auch eine eigene psychotherapeutische Ambulanz. Wir haben einen unglaublichen Ansturz von, wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche, genau mit solchen Problemen, die dahin von ihren Eltern gebracht werden, wenn es hoffentlich noch nicht zu spät ist. Und wir müssen lernen, wie wir ihnen helfen können, bevor so etwas passiert. Das möchte ich an dieser Stelle ansetzen. Man muss das rational betrachten, man muss aber auch sehen, dass wir ganz dringend Handlungsbedarf haben. Nicht, wenn irgendwelche Gesetze da sind, das dauert Jahre, Jahrzehnte. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen heute helfen, nicht irgendwann.
Ja, ich glaube, das war in dem Sinne ein gutes Schlusswort. Es besteht Handlungsbedarf in jeglicher Hinsicht. Die Zeit ist fortgeschritten, eigentlich auch schon über die im Programm. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei meinem Podium, Frau Professor Brailowskaja, dass Sie auch so lange da bleiben konnten. Sehr schön, dass Sie da waren. Frau Professor Eckert, Kerstin, vielen, vielen Dank für die Diskussion.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.